Abonniere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ja, wenn ihr Podcasts hört, Eishockey-Podcasts hört, dann kommt ihr nicht drum rum, jetzt unsere Stimmen in den nächsten Tagen ein bisschen häufiger zu hören. Denn einerseits natürlich unsere WM-Podcasts zu den Deutschlandspielen und insgesamt auch zu diesem Turnier. Andererseits natürlich weiterhin hier die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes und die 10 Minuten Eishockey an allen Wochentagen. Und wenn ich unsere Stimmen sage, dann meine ich natürlich vor allem die von Bernd Schwickerath.
Guten Tag, Herr Fetzer. Schön, Sie wiederzuhören, wie vor 17 Sekunden ungefähr schon mal.
Da haben wir über das Deutschlandspiel gesprochen. Ja, kommt ja auch über den freien Feed dann rein, die WM-Podcast. Und dann haben wir jetzt gesagt, na, natürlich Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Das haben wir jetzt die ganze Saison gemacht. Machen wir weiterhin. Und wir machen auch in den 10 Minuten Eishockey immer ein bisschen Weltmeisterschaft. Vielleicht ein bisschen weg auch von den Deutschlandspielen und was sonst noch so die Ereignisse waren und die wichtigsten Sachen. Also fangen wir an mit den Tops und Flops. Ja, das erste WM-Wochenende ist mal abgesehen von Deutschland, oder?
Ja, da würde ich mal die Nordamerikaner nennen. Vor allem die USA sind ein absolutes Top. 2 Spiele, 11-0 Tore. Also na klar kann man da erst mit der Defensive reden, wie stark die hinten verteidigen. Man kann aber auch über vorne reden, gerade über diese jungen Typen, über Gauthier, über Nazar, Beniers, Cooley. Also ja, es ist nicht die beste Mannschaft, die die USA aufs Eis stellen könnten. Ist halt auch eine Weltmeisterschaft und nicht Olympia. Aber was da so nachkommt, das ist schon ganz beeindruckend. Und ich habe ja, glaube ich, schon in unserem Vorschau-Podcast gesagt, wenn wir 2030 auf den amerikanischen Olympiakader sehen, werden wir sagen, oh, weißt du noch, damals in Herning, da liefen sie alle schon rum. Da waren sie alle noch Anfang 20.
Ja, ist natürlich vom Tempo her dann entsprechend hoch und du hast jetzt US-Amerikaner angesprochen, aber um mal bei Kanada auch einen rauszugreifen mit Macklin Celebrini, der in der Reihe mit Sidney Crosby spielt und das ist natürlich dann
ich
so... Da
würde ich auch noch ein Tor machen, ehrlich gesagt.
Ja, weiß ich nicht. Also wollen wir nicht übertreiben. Aber natürlich irgendwie ist das schon auch interessant, ne, dass du dann einerseits einen Spieler hast, der natürlich auch mitspielen kann und will, aber der andererseits sagt, das war so sein großes Idol und dann siehst du da irgendwie so eine kurze Einstellung, wie er ihm so alles hinrichtet, die Handschuhe gibt und so weiter, so war der große Sidney Crosby neben mir und ich spiele mit dem in einer Reihe und irgendwie schon wieder auch typisch Crosby, dass der halt Fantilli und Celebrini an seinen Seiten hat, also dann zwei ganz junge, aber ich glaube, das ist halt dann auch die Rolle, die Sidney Crosby da spielen muss, bei diesem Turnier noch spielen will.
Ja, absolut richtig. Und er hat jetzt noch nicht getroffen, aber er hat auch schon diverse Tore vorbereitet. Und er war sehr beleidigt gestern, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, als er für ein Slashing Call auf die Strafbank musste. Er ist so ein bisschen provoziert worden von dem Letten und hat dann so leicht, sage ich mal, ja, sagte man so, ach hier, hallo, so ein bisschen angetappt und der ist auf die Strafbank gegangen und da war er dann nicht so begeistert von, dass der große Sidney für so eine Kleinigkeit auf die Strafbank muss.
Ja, das ist für mich auch so ein bisschen ein Thema, was wir im Auge behalten müssen, ob das dann zum Flop wird, also auch die Regelauslegung bei diesem Turnier, weil das war kein Stockschlag, nein, das war wirklich nee, so ein Tap. Genau, und dann hast du auch das Thema...
Ich kann sagen, was hat der Schläger da verloren? Du hast einem ja. auch nicht leicht einen auf die Hose zu klopfen. Aber wollen wir nicht übertreiben, ne?
Ja, und dann auch Thema Tor am Abseits, beziehungsweise Man in the Crease, Torwartbehinderung, ja. Hatten wir beim Deutschlandspiel beim ersten Yasin Elitz-Tor, genau, als Szymanski da im Torraum war, Österreich eben als Zwerger im Torraum war und Kasper eigentlich ausgeglichen hatte gegen Finnland. Übrigens, die Österreicher sprechen da davon, dass ihnen ein Punkt gestohlen worden ist. Ich finde, kannst du so, wenn du die Regel sehr kleinlich auslegst, kannst du so machen, aber da schauen wir ein bisschen drauf, ob das dann zum Flop wird, also insgesamt Schiedsrichter, beziehungsweise Regelauslegung und vor allem halt dann immer das Thema, ne, wenn die NHLer da sind, die sich dann die Augen reiben und sich so denken, hey, was ist denn hier los? Ist doch die gleiche Sportart, aber irgendwie ein bisschen anderes Regelbuch beziehungsweise andere Regelauslegung.
Ja gut, aber das ist ja am nordamerikanischen Sport immer so. Guck mal, was mit NBA-Spielern passiert, wenn die bei Olympia auftreten, auf einmal nicht mehr 17 Schritte mit dem Ball in der Hand laufen dürfen. Ne? Das ist ja immer genauso.
Ne? Also schaufeln dürfen.
Ne? Unser Sport, ne? Also klar, hier wird ein bisschen anders gepfiffen, aber ich finde auch, es wird teilweise ein bisschen zu kleinlich gepfiffen, muss ich sagen. Aber es ist auch kein Riesentop oder Flop, da brauchen wir jetzt nicht groß aufmachen, das Fass. Das heben wir uns mal auf, wenn es hier noch den richtigen Skandal gibt. Reden wir über andere Sachen von der WM. Flop, muss ich ganz klar sagen, ist die Stimmung hier in Herning und die Zuschauerzahlen. Nicht, wenn die Dänen spielen, das ist okay. Ich fand auch, dass bei Schweiz gegen Tschechien gute Stimmung war, gute Atmosphäre in der Halle. Aber Deutschland ist die einzige Mannschaft, die noch so eine richtige Fankurve hat, die hinterm Tor diese ganzen Stehplätze einnehmen. Aber sonst sind die Zuschauerzahlen schon echt mau. Und man muss ja überlegen, dass das jetzt auch alles Wochenendspiele waren. Da werden jetzt sicherlich viele Fans abgereist sein, die nur fürs erste Wochenende mal gekommen sind, vielleicht später im Turnier nochmal wiederkommen, aber jetzt am Dienstag Deutschland-Norwegen 16.20 Uhr, boah, da würde mich aber wundern, wenn da mehr als 3000 Leute in der Halle sind. Das ist hier halt nicht Tschechien, ein absolut verrücktes Eishockey-Land, wo selbst irgendwie bei Turkmenistan gegen Brasilien 10.000 Leute in der Halle sind, ne?
Ja, aber du sprichst jetzt über die Stimmung in der Halle, ne? Weil ich habe nämlich hier. Also aus der Bissl Hockey-Fankurve Micha, der vor Ort ist und der geschrieben hat, Leute, wenn ihr noch ein paar Kronen übrig habt und vielleicht 2 Tage Urlaub, setzt euch in den Zug, ins Auto, in euren privaten Helikopter und kommt nach Herning. Diese Atmosphäre hier, das Fanfest vor der Halle draußen und diese angrenzende Messehalle. Super. Die Leute singen, tanzen, das Wetter hier soll die ganze Woche trocken und überwiegend sonnig bleiben. Das Eishockey, der dänische Goldsong, die Schweizer Kuhglocken und Melkhocker, die Auswahl an Verpflegung und Unterhaltung auf dem Fest, vor allem der DJ Bernd Schwegerath, vor allem der DJ.
Ist, also das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde es natürlich völlig Katastrophe, weil hier nur so Bumsmusik läuft und vor allen Dingen, also nicht nur diese klassischen Schlager, die wirklich unterste Kanone sind, so Malle-Hits, sondern auch dann, weiß ich, dann läuft da AC/DC, aber auch mit so einem Beat unterlegt. Das ist schon hart, muss ich sagen. Aber das ist Geschmackssache, da will ich mich jetzt gar nicht drüber aufregen. Aber ich finde auch, also in diesem, wir hatten ja ein paar Bilder gepostet, also unter anderem hier von dem Eismaschinen-Autoscooter, also das ist wirklich schon geil und diese Halle ist wieder super, genau wie damals 2018. Und auch in der Stadt, die ist ja so klein, diese kleine Fußgängerzone, da ist ja so ein kleines Fanfest und in den einzelnen Pubs und Bars sitzen dann wirklich die Fangruppen und man sieht ja auch überall die Spieler, ne? Also wir waren gestern Abend noch mal kurz was essen und dann sitzen die Amerikaner mit ein paar Leuten bei uns im Restaurant, dann sitzen da gleichzeitig auch die Kasachen, dann kommen die deutschen Spieler vorbei, dann kommen die Schweizer Spieler vorbei und dann, und was auch schön ist, die werden jetzt dann nicht direkt umlagert von den Fans, nicht so, dass als könnte ein Spieler sich hier nicht frei bewegen und müsste dann irgendwie 700 Selfies machen und 12 Autogramme geben, sondern die werden dann mal kurz gegrüßt. Also die deutsche Mannschaft hat so ganz kurz Applaus bekommen von so ein paar Fans, aber das ist dann auch gut, dann lässt man die Leute auch in Ruhe. Ne? Das ist wirklich schön. Ich finde halt rein in der Halle, Zuschauerzahlen und Stimmung ist echt mau, muss man sagen.
Sportlich gesehen, bei den Flops, ich glaube Slowenien wird es schwer haben, ohne Anže Kopitar, ohne Urbas, Verlic und Jeglic. Und die waren natürlich vorher auch aus unserer Sicht ein Abstiegskandidat. Und ich glaube, das erste Wochenende hat jetzt gezeigt, dass das sehr, sehr schwer wird.
Ja, es ist ja generell gerade so eine Entwicklung, finde ich, dass du so ein paar Fahrschulmannschaften hast. Slowenien gehört dazu, Österreich gehört manchmal dazu. Auf der anderen Seite die Italiener und die
Briten. Nix gegen die Österreicher. Nein, Fahrschulmannschaft lange vorbei, die Zeit.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem gibt es ja so immer wieder ein paar Mannschaften, die halt sehr weit vom Viertelfinale weg sind und wo es eigentlich immer nur darum geht, irgendwie drin zu bleiben. Und dann steigen sie halt meistens doch wieder ab und kommen im nächsten Jahr wieder hoch.
Wobei, also für Slowenien 0-4 gegen Kanada, 1-3 jetzt gegen die Slowakei, die wiederum ja auch nicht gut gestartet ist ins Turnier mit der Niederlage, die deutlichen gegen Schweden. Also für Slowenien sind es dann doch eher die Spiele gegen Lettland, Österreich, Frankreich, die dann die Punkte geben. Vielleicht ist wirklich tatsächlich dann so ein Finale am letzten Spieltag gegen Frankreich gegen den Abstieg.
Ja. Der Spielplan ist ja nicht umsonst so. Frankreich ist übrigens ein Top, zumindest der Torwart Antoine Keller. Der hat ja beim gestrigen 3-4 Verlängerung gegen Finnland eine überragende Leistung gezeigt. Fast hätte er das Team sogar zum Sieg geführt, weil die Franzosen haben ja kurz vor Schluss 3-1 geführt. Haben dann noch 2 späte Tore kassiert und in der Verlängerung dann noch 1. Aber bis da war Keller wirklich richtig stark und der Mann ist 20 Jahre alt, ne? Spielt auch in Lausanne.
Zweiter Torwart da bei Lausanne und die Franzosen haben ja mit Papillon gestartet im ersten Spiel bei der Niederlage gegen Lettland, wo sie auch schon geführt haben und eigentlich so ein bisschen die Führung dann hergeschenkt haben und das Spiel dann verloren haben. Jetzt zumindest einen Punkt gegen Finnland. Da muss man aber andersrum sagen, der finnische Start mit einem 2-1 gegen Österreich und jetzt eben Verlängerung erst gewonnen gegen Frankreich, absoluter Flop.
Ja, also sieht man natürlich auch in der Mannschaft, wir haben schon drüber gesprochen in der Vorschau, dass das natürlich ein sehr enttäuschender Kader ist, wobei das mit den Finnen ja nie was heißen muss. Dieses Jahr scheint es aber eher was zu heißen.
Ja, obwohl die Finnen ja trotzdem eine gute Mannschaft haben. Ja, die Topstars, Rantanen, Heiskanen und Co. aus der NHL sind nicht mit dabei, aber zum Beispiel Tervainen, NHL, Tolvanen, der hat jetzt auch zweimal getroffen, ja hinten raus gegen Frankreich, NHL, Persinen, NHL und andere wie Lammikko, Zürich zum Beispiel oder Leppinen, der zu super gepunktet hat, der Verteidiger in Finnland, also das ist ja auch Topspieler in Europa und dann ja, ist mir das schon zu wenig gewesen jetzt an diesem ersten Wochenende von Finnland.
Absolut, ja, sehe ich ganz genauso. Viel war allerdings, das wäre doch ein Top, ne, Tschechien gegen die Schweiz, das war wirklich ein super Spiel, haben wir auch schon drüber gesprochen, ging hin und her mit Führungswechseln und allem und am Ende dann das schöne Pasternak-Cervenka-Tor, das war auf jeden Fall noch ein Top.
Ja, und nochmal ganz kurz zu Österreich, Flop die Punkteausbeute, habe ich ja beim ersten Podcast schon drüber gesprochen, nach dem Spiel gegen Finnland. Ich finde, die haben 2 überragende Spiele gemacht und da musst du dich mindestens mit einem Punkt belohnen, wenn du gegen Finnland 1-2 kurz zurücklegst und dir eigentlich ausgleichst, Tor zurückgenommen und gegen Schweden ja 2-1 Führung und innerhalb von 12 Sekunden da die beiden Gegentore. Also der Auftritt der Österreicher gut, dass sie halt wieder keine Punkte holen, fast so ein bisschen typisch vielleicht.
Ja, gehen wir in die NHL, das haben wir eigentlich schlecht gemacht. Wir jetzt am Ende über die Finnen sprechen müssen, denn hier hätte man einen schönen Übergang gehabt, denn unser Top ist natürlich wieder Herantanen, schon wieder 3 Punkte gemacht. Und er hatte ja in den Spielen davor die Hattricks geschossen. Jetzt war er gestern allerdings beim 5-2 mal an einem Tor, also von Dallas, ne, gegen Winnipeg, mal an einem Tor mal nicht beteiligt, aber sonst, das sieht schon sehr ordentlich aus.
Da hast du kurz überlegt, ob du ihn vielleicht dann doch in die Flops packst, ne? Weil er dann irgendwie.
Ja, das fand ich schon ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, dass die da Stars ein Tor schießen, ohne dass Rantanen auf dem Eis. Wohl, er war ja sogar am Eis. Er war nur nicht dran beteiligt. Ne?
Nee, also unglaubliche Playoffs von dem Mann und die Führung für die Dallas Stars in der Serie gegen Winnipeg, gegen den President's Trophy Gewinner. Ansonsten NHL, viele späte Tore, Wendungen hin und her, generell die Serie Leafs gegen Florida, die jetzt 2-2 steht, ne? Die Panthers gleichen da mit einem Shutout aus, Bobrovsky, der da eine starke Leistung zeigt, also macht schon
zum
Bock jetzt.
Zum ersten Mal allerdings, genau. Ne? Wir machen das ja immer am Vorabend und da hatten wir eigentlich Bobrovsky bei den Flops stehen, weil er bisher noch kein Spiel auch nur ansatzweise 90% Fangquote hatte. Aber jetzt hat er heute Nacht halt noch einen Shutout geschafft, deswegen kann man ihn natürlich nicht mehr als Flop nennen, aber muss sagen, so doll ist er jetzt nicht in die Serie gestartet.
Das stimmt. Stichwort Torwart, Hellebuck, klar, Winnipeg.
Genau, alles. Nee, ist genauso, ne?
Ja, genau.
Schwacher Start, jetzt mal zu Null gespielt.
Genau. Allerdings dann jetzt auch schon wieder die Antwort von Dallas und dieses Spiel gewonnen. Also das war dann einmal der Shutout von Hellebuck, aber dann ja wieder der Sieg für die Dallas Stars im Spiel gegen die Winnipeg Jets.
Ja, Flop ist die Offensive der Washington Capitals. Nur 2 5-gegen-5 Tore in der kompletten Serie bisher, also in 3 Spielen. Und Ovechkin ist komplett abgemeldet. Könnte man natürlich auch umdrehen und sagen, das ist ein Top für Carolina. Aber weil wir so viele Tops haben, dachte ich, muss man noch einen Flop nennen. Und das ist sehr wenig, was die Capitals da machen. Jetzt kann man natürlich sagen, die sind besser durch die Saison gekommen, als man erwartet hat. Die waren jetzt auch überall in all diesen Prognosen, diese ganzen Datenanalysten oder sonstigen Leuten, waren sie ja eh jetzt nicht der Top-Favorit, aber offensiv ist das schon sehr mau, was da gerade gezeigt wird.
Ja, aber ist das jetzt auch irgendwie das andere Eishockey, wo dann Ovechkin doch noch mit seinem Tempo dann doch nicht mehr so mitkommt? Oder das war letztes Jahr auch schon so, dass er ja in der Hauptrunde ordentlich gespielt hat und dann in den Playoffs war wirklich gar nichts mehr. Art, ne? Genau, da war gar nichts mehr. Und jetzt hat er natürlich in der Hauptrunde in der Regular Season sensationell gespielt, hat in den Kretzky-Rekord gebrochen, aber irgendwie kommt es einem so vor, okay, jetzt Pulver verschossen so ein bisschen oder Tank leer.
Ja, Montreal hat er ja noch getroffen, ne? Da hat er sogar sein erstes Verlängerungstor jemals in den Playoffs gemacht, aber Montreal ist jetzt auch natürlich kein Top-Team wie Carolina, also da sieht man schon, dass es ihm gerade echt an etwas fehlt.
Der größte Flop aus der NHL ist natürlich nicht jetzt auf dem Eis passiert, sondern abseits des Eises. Joel Quenneville hat wieder einen Job und ja, klar kann man sagen, jetzt hat er so ein paar Jahre Pause bekommen, jetzt hat er eben auch ein bisschen Zeit gehabt, das Ganze zu reflektieren, nachzudenken drüber. Das ist ja doch das, wenn mal vorgeschoben wird, wenn Quenneville jetzt doch wieder verpflichtet worden ist. Aber von den Anaheim Ducks, da ist er jetzt der neue Coach. Aber andererseits, ist die Frage, hat so ein Coach, der eben vor 15 Jahren in den Missbrauchsskandal bei den Chicago Blackhawks eingeweiht war und nichts gemacht hat, hat so ein Coach dann nochmal die Chance verdient, auf ganz großer Ebene, auf ganz großer Bühne eben zurückzukehren?
Das ist halt die Frage, die man sich stellen muss. Die kann man auch, finde ich, nur individuell für sich selber beantworten. Einerseits würde man ja sagen, er hat seitdem natürlich das getan, was wir immer fordern. Er hat sich erstens mit Kyle Beach, also dem Opfer von damals, ich glaube, wir müssen aber ganz kurz erklären, worum es ging, falls Sie nicht mehr alle wissen. Also es ging ja darum, 2010, die Blackhawks waren in den Playoffs, sind ja nachher auch Stanley Cup Sieger geworden. Und dann ist Kyle Beach, ein Spieler, der so im Umfeld des Teams war, einer von den Black Aces, wie es damals so hieß oder wie es immer so heißt. Also eine Gruppe von jungen Spielern, die dann auch schon so im Umfeld des Teams trainiert und falls jemand ausfällt, dann irgendwie eine Chance kriegen sollten. Der ist missbraucht worden vom Video Coach der Blackhawks. Und das kam man raus. Er hat es dann quasi gemeldet innerhalb des Vereins. Dann gab es eine große Sitzung bei den Blackhawks. Da waren dann diverse Führungskräfte da, unter anderem auch Quenneville im Raum. Und dann hat Quenneville sich ganz klar dafür ausgesprochen, das jetzt nicht an die Öffentlichkeit zu bringen, nicht den Videocoach zu feuern, nicht zur Polizei zu gehen, um halt diesen Cup Run, um quasi die Stimmung während der Playoffs nicht zu gefährden. Also er hat quasi den sportlichen Erfolg über die Sicherheit und auch die juristische Aufklärung dieses Falls gestellt. Und das ist natürlich so typisch Eishockey, so alles unter Teppich kehren, bloß nichts nach außen, alles muss funktionieren. Und das ist wichtig und es geht nur um Sport, um Sport, um Sport und was hier menschlich passiert, ist völlig egal. Und das ist ganz klar, es gab ja große Untersuchungen dazu mit Interviews und es gibt ja mehrere Aussagen davon, dass er in dieser Runde saß und gesagt hat, nein, wir machen nichts. Und es ging ja noch nicht mal darum, dass irgendwie seine besten beiden Spieler dann rausgegangen wären, sondern es ging ja in Anführungszeichen nur darum, dass der Videocoach hier irgendwie sanktioniert wird. Aber selbst das wollte er nicht, hat dem dann sogar noch ein gutes Abschlusszeugnis geschrieben, der hat dann noch einen anderen Job bekommen, hat sich da wieder vergangen an sogar einem Teenager, ist dann nachher in den Knast gegangen und sowas. Also Quenneville hätte das zumindest mit verhindern können, nicht falsch verstehen. Quenneville war nicht in den Missbrauchsskandal involviert, aber er hat auch nichts dafür getan, dass das aufgeklärt wird. Und deshalb ist er, als das alles rauskam, als Coach in Florida zurückgetreten, war jetzt 2 Jahre nirgendwo und jetzt hat er diesen neuen Job. Und die große Frage, muss man sich ja stellen, ist, hat so ein Typ nicht irgendwie auf Lebenszeit sein Recht in der NHL verwirkt?
2021 hat ihn die NHL dann auch suspendiert oder verbannt aus der Liga. 2024 ist diese Sperre abgelaufen und jetzt eben ein Jahr später verpflichten ihn die Anaheim Ducks und ich bin da absolut bei dir, beziehungsweise hat jetzt rausgehört, also ich sage auch, nein, wenn sowas passiert ist, also logisch kriegt jeder eine zweite Chance im Leben oder sollte eine zweite Chance bekommen, aber es ist halt immer die Frage, was ist denn diese zweite Chance? Und es ist halt wieder ein super Job, ein gut bezahlter Job, mit natürlich dann auch wieder einer spannenden Aufgabe jetzt bei den Anaheim Ducks und die werden andersrum sagen, ja, wir kriegen da einen Coach, der schon mal erfolgreich war, aber das Ganze kannst du ja, finde ich, wenn du ihn verpflichtest, auch nicht komplett ausblenden, also solltest du einfach nicht ausblenden.
Nee, sie haben es ja jetzt auch nicht ausgeblendet. Ich finde, das kann man den DAX jetzt nicht vorwerfen. Sie haben es ja sogar selber thematisiert in ihrer Pressemitteilung zu der Verpflichtung. Jetzt ist aber die grundsätzliche Frage, was wollen wir denn eigentlich, was solche Menschen machen? Und Quenneville hat ja zumindest auf dem Papier richtige Schritte gemacht. Er hat sich mit dem damaligen Opfer, mit Kyle Beach, auseinandergesetzt. Er hat sich mit Gruppen auseinandergesetzt, die gegen sexuellen Missbrauch quasi sind. Das heißt, mit Ausdruck, also es ist natürlich jeder gegen sexuellen Missbrauch, aber die auch quasi da so Aktionen machen und Kampagnen machen, Aufklärung, aber auch Hilfe für Opfer und sowas und hat sich mit denen ausgetauscht, hat so Awareness-Geschichten gemacht, also sagt, er sei ein neuer Mensch, er hätte völlig neue Sachen gelernt, auch über Dynamiken in Kabinen, über Machtverhältnisse, Trainer, Spieler, was auch immer. Also er hat sich ja schon informiert, das ist nicht so, als hätte er einfach gesagt, ich habe nichts falsch gemacht und ich will jetzt wieder meinen Job, sondern er hat ja schon versucht, sich selber zu bilden und in eine andere Richtung zu gehen. Aber wenn man dann so einzelne Aussagen von ihm hört, jetzt irgendwie kommt er sich immer noch unschuldig vor, ne? Und sagt so, ja, ich hätte damals vielleicht mal ein bisschen lauter sein müssen, aber es schwingt immer so ein bisschen mit, eigentlich war es ja auch nicht meine Baustelle. Und ich finde, du siehst schon, ja, er hat sich damit auseinandergesetzt, er sagt auch ein paar gute Sachen, aber er sagt halt auch so ein paar andere Sachen, wo ich denke, nee, Alter, du bist nicht bereit und nicht qualifiziert dafür, wieder einen Job zu finden. Und
die Frage ist halt dann auch immer, setzt du dich damit auseinander, weil du es machen musst, um wieder den Job zu bekommen, genau, um richtig. Das sozusagen abzuhaken, hinter dir zu lassen. Antrieb, ne? Genau, machst du es aus eigenem Antrieb und machst es vielleicht jetzt auch weiterhin, weil ich meine, das wird immer mit dem Namen Quenneville auch verbunden sein. Ja? Einerseits die Stanley Cups, die Erfolge mit den Chicago Blackhawks, aber halt auch andererseits, dass er alles dafür getan hat und ja, ein menschliches Schicksal einfach in Kauf genommen hat in dem Fall, um eben diese Erfolge zu erreichen. Das ist mit dem Namen verbunden. Und ich finde, das muss man dann auch jetzt merken, und das wird man aber nicht merken, ja, wenn er öffentlich auftritt. Also da weiß ich nicht, wie viel Demut dann da ist, sondern er ist halt jetzt wieder der Coach, der jetzt einfach dazwischen drin das getan hat.
Coach natürlich, da
war ich genau, ne? Das getan hat, was nötig war. Also ich will ihm das nicht unterstellen, aber ich will jetzt halt eben auch, ich will jetzt auch sehen, ne, was dann passiert und ob er vielleicht dann auch mal, ja, mal auch mal vielleicht mal wirklich länger über so ein Thema dann sprechen kann in der Pressekonferenz und nicht immer sagt, ja, das habe ich jetzt hinter mir gelassen, sondern vielleicht kriegt er mal die Frage gestellt und dann erwarte ich von einem, der sich dann damit auseinandergesetzt hat, wenn er sich wirklich damit auseinandergesetzt hat, dass er eben auch dieses Thema nochmal aufmachen kann und auch nochmal zugestehen kann, was er für Fehler gemacht hat.
Und die große Frage wäre ja, wenn sowas nochmal passiert, wird er dann dieses Mal wirklich anders reagieren und sagen, hör mal Leute, ja, wir haben hier vielleicht einen riesen historischen Erfolg für den Verein, aber der ist mir jetzt völlig egal, weil hier geht es gerade um Schutz von Menschen. Das ist halt die große Frage. Also hoffen wir natürlich, dass es gar nicht erst dazu kommt, aber theoretisch kann ja wieder, es muss ja gar nicht so dramatisch sein, dass nochmal sowas passiert wie damals in Chicago, kann ja auch was anderes sein. Aber dann bin ich wirklich gespannt, wie er reagieren würde. Hat er wirklich gelernt oder wäre er immer noch so? Also ganz kurz mal, wenn ihr euch für das Thema mehr interessiert und auch für diese Einschätzung, lest den langen Text von Mark Lazarus bei The Athletic. Der hat das alles sehr, sehr gut zusammengefasst, Pro- und Kontra-Argumente. Und ja, da finde ich mich sehr wieder in dem Text, ehrlich gesagt. Und ja, es wird so am Ende ein bisschen offen gelassen, aber zwischen den Zeilen merkt man schon, dass Mark Lazarus, der Blackhawks-Reporter von The Athletic ist, eigentlich denkt, nee, Quenneville hat in der Liga nichts mehr verloren.
Steht uns jetzt auch nicht zu, darüber zu urteilen, ob er diesen Job bekommen sollte oder nicht, aber es steht uns trotzdem zu, einzuordnen, was passieren muss weiterhin und wie er sich eben auch in dieser Rolle wieder präsentieren sollte oder muss, finde ich. Ne? Also dann eher als Advokat, als Vorbild dann unterm Strich. Der hat einfach gemerkt, oder ich habe einfach einen Fehler gemacht, das eingesehen hat, das auch öffentlich zugeben kann und dann aber auch die richtigen Schlüsse draus zieht, damit sich halt da einfach was ändert in dieser Sportart. Ganz einfach.
Ja, und das darf man auch nicht vergessen, bis das dann rauskam, mehr als ein Jahrzehnt später, hat er natürlich auch komplett geschwiegen. Ne? Also es ist nicht so, als sei aus eigenem Antrieb, hat er sich gedacht, naja, irgendwie ist damals was falsch gelaufen, sondern er hat das natürlich auch einfach alles unter Teppich gekehrt. Und irgendwann, als es dann rauskam, hat er erst noch so ein bisschen gesagt, oh nee, ich hatte mit ihm was zu tun, ich wusste das eigentlich gar nicht so richtig. Ich meine, da gibt es ja auch diverse Spieler, von denen behauptet wird, oder die von sich behaupten, die hätten das nie irgendwie gewusst. Und dann, als dann alles rauskam, auf einmal so, ja, okay, vielleicht war da doch was. Also, naja, das ist schon alles sehr, sehr bitter gelaufen, muss man sagen. Aber reden wir jetzt mal wieder über was ganz Banales, über das, was auf dem Eis passiert. Gucken wir in die PWHL. Da war nämlich ein sehr spektakuläres Spiel, ein historisches Spiel. Gut, so alt ist die Liga noch nicht. Aber Montreal gegen Ottawa, Spiel 2, ging in die vierte Overtime und Montreal hat dann gewonnen. Das war natürlich ein absoluter Top.
Ja, das längste Spiel in der langen, langen, langen Geschichte dieser Liga. Da ist natürlich Wahnsinn, dass, also ist natürlich, alle paar Wochen wird da irgendein Rekord aufgestellt. Ist ja klar, wenn es die Liga noch nicht so lange geht, aber vierte Verlängerung und dann ja als mehr als doppelt so lange als ein Eishockeyspiel eigentlich geht, ist natürlich dann schon ja ein absoluter Top und auch die PWHL kann also sehr lange Verlängerungen, wie auch die NHL.
Ja, und dann gab es ja noch ein zweites Spiel, also heute Nacht, das übrigens natürlich eigentlich erst beginnen sollte, wenn das andere schon vorbei ist, aber die liefen dann die ganze Zeit noch parallel, weil anders ging es ja nicht, weil das eine Spiel so lange gedauert hat. Und im zweiten Spiel hat Minnesota mit 7-5 gegen Toronto gewonnen. Das ist ja für ein Playoff-Spiel schon mal sehr spektakulär. Damit führt Minnesota jetzt 2-1 in der Serie. Und ja, wir müssen vor allen Dingen über Lee Stecklein sprechen, ne? Die nämlich dann wieder getroffen hat, Tor und Vorlage und die hat ja die Tage schon mal 2 Tore und eine Vorlage gemacht, also am Wochenende 3 Tore, 2 Vorlagen in 2 Playoff-Spielen, kann sich sehr sehen lassen.
Stecklein als Verteidigerin, ne? Die eigentlich ja so ein bisschen dann doch eher als Defensivverteidigerin geht, zumindest dann bei den Turnieren diese Rolle hat, aber jetzt macht sie einen Hattrick, auch schon mal beste Verteidigerin bei Weltmeisterschaften geworden. Also ja, die PWHL nimmt da auch in den Playoffs absolut Fahrt auf mit den beiden Halbfinals zwischen auf der einen Seite Minnesota und Toronto und eben
Laura Kluge durfte 49 Sekunden nur spielen. Also ganz ehrlich, was soll sie denn da auch zeigen? Wie soll sie denn da irgendwie ins Spiel finden? 49 Sekunden, sowas verstehe ich halt auch nicht.
Das sind 2 Wechsel wahrscheinlich. Vielleicht ist es sogar nur einer.
Vielleicht ist es nur einer, ne?
Ja. Wir bleiben bei den Frauen, wo es auch einen Flop gibt, denn mit dem EC Bergkamen ja, muss das nächste Team sich aus der Bundesliga zurückziehen, aus der DFL zurückziehen. Wir hatten ja vor einem Jahr dann das Aus für den Serienmeister Planegg und jetzt auch Bergkamen. Ist natürlich ein Muster, dass das jetzt die beiden Teams sind, die ja wirklich reine Frauenmannschaften sind oder zumindest eher für die Frauenmannschaft bekannt sind. Alle anderen Teams in der DFL haben ja auch ein bekanntes Männerteam und sind da zumindest teilweise angeschlossen. Jetzt also auch nach Planegg Bergkamen und das ist natürlich kein gutes Zeichen, dass diese Teams, die natürlich jetzt die letzten Jahre auch deswegen bestanden haben, weil sich da viele einfach ehrenamtlich eingesetzt haben und das Frauen-Eishockey vorangebracht haben, aber dass die dann einfach ja die Liga verlassen, obwohl sie jahrelang ein fester Bestandteil von dieser DFL waren.
Ja, das ist ja wirklich ein ganz alter Club. Also jetzt 83 gegründet, da war Frauen-Eishockey jetzt wirklich nicht so in aller Munde. Dann 88, als die Bundesliga gegründet wurde, dann mit dabei und bis heute durchgängig erste Liga gespielt. Klar war es schwierig, irgendwann, obwohl sie ja sogar Meister waren, 2005 zum Beispiel, und noch Pokalsiege geholt haben, 2006, 2007, das war so die ganz große Zeit, aber natürlich wurde es dann irgendwann schwieriger, als dann so die großen Clubs, Ingolstadt, Berlin, wer auch immer, dann damit eingestiegen sind. Und wenn man sich so die Texte dazu durchliest, war es natürlich auch zuletzt nicht ganz so einfach, wenn Teams wie Amsterdam, okay, das geht von Bergkamen aus noch, aber jetzt Budapest, so eine Mannschaft, die mehr als 1000 Kilometer weit weg ist, das ist natürlich sehr schwierig dann für so einen wirklich eher von Ehrenamtlern geführten Verein, der keinen großen Sponsor hinter sich hat, wenn der dann solche Reisen stemmen muss. Und jetzt kommt halt noch hinzu, dass relativ viele Spielerinnen, die da über Jahre gespielt haben, zusammen aufhören. Und dann, tja, kommt halt nichts nach und der Verein ist platt. Und das ist wirklich schade, muss man sagen. Auch für NRW, ne? Weil wir der einzige Bundesligisten noch aus NRW und hier gibt's ja auch ein bisschen Eishockey und dass da jetzt überhaupt kein Team mehr in der DFL vertreten ist, ist auch kein gutes Zeichen.
Also ein bisschen Hockey-Fankurve auch diskutiert worden. Iserlohn ist da nicht so weit weg, eine Dreiviertelstunde, so gute 30 Kilometer entfernt vom Berg Kamen. Also irgendwie, um vielleicht da die eine Möglichkeit zu finden, die da mit dazu zu nehmen, scheitert halt an den Kapazitäten von Thema Eishalle und natürlich auch Infrastruktur. Aber also natürlich kein gutes Zeichen für die Liga, dass jetzt innerhalb von 2 Jahren oder innerhalb von einem Jahr, von 2 Spielzeiten, dann eben 2 Teams sagen, es geht nicht mehr und wir müssen uns da zurückziehen. Einerseits Schritte gemacht worden im Eishockey der Frauen in den letzten Jahren, vor allem auch die Nationalmannschaft etabliert in der Top-Division. Andererseits, wenn da einfach Teams dann sagen, okay, wir können nicht mehr Bundesliga spielen, ist das kein gutes Zeichen für die insgesamte Entwicklung der Sportart bei den Frauen jetzt.
Genau, und obwohl wir auch immer fordern, es müssen mehr Teams aus dem Männerbereich, wie es in Schweden zum Beispiel ist, da, also Männerbereich hört sich immer so doof an, aber Teams, die halt große Männermannschaften haben, Profiteams haben, dass die auch in die Frauen investieren sollen, stehen wir auch nach wie vor zu. Aber natürlich ist es auch schön, wenn du noch solche Teams da drin hast, die wirklich rein für Frauen-Eishockey stehen, und wenn die dann aufgeben müssen, ist natürlich bitter. Jetzt ist die Frage, springt hier irgendjemand in die Lücke? In Düsseldorf heißt es ja, dass wieder eine Frauenmannschaft gegründet werden soll. In Köln gibt es zwar eine, aber die ist jetzt auch nicht so mega erfolgreich. Krefeld gibt zum Beispiel gar nicht, Iserlohn das schon angesprochen. Also ich finde, NRW müsste zumindest mal ein Team in der DFL haben, was dann irgendwie ein bisschen was reißt. Das ist schon sehr bitter.
Ist halt dann auch der nächste Punkt. Das ist ja dann auch für die Nationalmannschaft wieder gut, wenn aus allen Bereichen von Deutschland, der wirklich Spielerinnen dieser Sportart ausüben können. Denn es ist ja wenn du in Nordrhein-Westfalen als Frau Eishockey spielen willst, dann kannst du es auf hohem Niveau einfach nicht machen. Außer du bist auf ganz hohem Niveau und hast dann die Möglichkeit, dass du irgendwie Bundeswehrförderung bekommst. Ansonsten, musst du dann irgendwo anders hingehen und musst halt dann schauen, dass du bei den Teams zum Beispiel bei den Eisbären oder dann im Süden bei Ingolstadt, und das ist dann halt dann weit weg von zu Hause.
Ja, so ist das. Was haben wir noch auf der Liste stehen?
Ja, den Eishockey-Nachwuchs was heißt Nachwuchs? Also die Juniorenligen mit unfassbar McKenna. Was macht der in der Saison? Das ist so der Rantanen des Junior League Eishockeys. Also punktet der einfach nicht. Was bildet der sich ein?
Was ist los mit Kollege McKenna? Er hat ja hin und wieder mal gepunktet in den letzten Wochen. Ne? Also ist auch nicht so regelmäßig. Nee, schlechter Scherz. Er hat natürlich mehr als 50 Spiele in Folge gepunktet. Aber heute Nacht ist es passiert. Historisch. Der Superstreak, der ewige Rekordstreak ist vorbei. Gavin McKenna hat nicht gepunktet. Sein Team hat 2-6 verloren oder 1-6. Ich weiß gerade gar nicht. Hat auf jeden Fall gegen die Spokane Chiefs, da kennen wir ja auch so einen komischen Scout, hat verloren und er hat nicht gepunktet.
Ja, dafür hat er davor ein bisschen gepunktet. Also hat er einen neuen Rekord aufgestellt für die kanadischen Juniorenligen. Einen über 25 Jahre alten Rekord da gebrochen. Jetzt mal ein Spiel ohne. Das bedeutet, er startet halt jetzt die nächste Serie von, weiß ich nicht, 100, 150, 200 Spielen, keine Ahnung.
Ja, gut, er muss ja doch da weiterspielen, weil er darf ja dieses Jahr noch nicht gedraftet werden.
Genau, also hat noch ein bisschen Zeit, nochmal so irgendwie, Zeit.
Ja, gucken wir auch in die Quebec League, da gibt es wiederum Top, nämlich Julius Sumpf hat wieder getroffen, hatte jetzt 3 Spiele in Folge nicht gepunktet, war ja super gestartet in die Playoffs, aber er hatte 3 Spiele in Folge nicht gepunktet für seine Moncton Wildcats, und jetzt hat er wieder getroffen und sein Team ist ja auch mittlerweile im Finale, führt dort 2-0.
Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Also 10 Minuten Eishockey über Steady laufen weiter an allen Wochentagen. Immer ein kurzer Blick zur Weltmeisterschaft und dann eben, was sonst so passiert, vor allem NHL, PWHL momentan, und dazu natürlich fast täglich unsere WM-Podcasts. Danke an Bernd Schwickerath.
Ja, ich muss jetzt zum Training, ich muss jetzt mit Herrn Stützle da talken. Ne? Also gucken wir uns mal an, wie der so drauf ist, der Kollege.
Andere gehen zum Training, um zu trainieren. Bernd Schwickerath geht zum Training, um zu reden. Oh, okay.
Natürlich. Ich bin doch kein Leistungssportler.